Ich freue mich, dass wir heute Abend weitermachen dürfen mit einem recht aktuellen Thema und wichtigen Thema, der Weltethos oder das Weltethos. Wir haben gestern angefangen, darüber zu uns auf den Weg zu machen, zu verstehen, was das Weltethos ist. Wir haben uns das Projekt angeschaut, was es letztendlich besagt. Wir können das heute nicht alles wiederholen. Wer gestern nicht da war, der darf sich das gerne dann per DVD nochmal anschauen. 1962 hat einer der bekanntesten Designer, Möbeldesigner, einen sehr berühmten Stuhl kreiert. Es ist einer der meistverkauftesten Stühle in der modernen Geschichte. Und den Stuhl, den ich meine, den sehen Sie hier. Nur, Sie sehen hier zwei Stühle und das hat einen Grund. Ich habe mir die aktuellen Zahlen geholt, die besagen, dass mittlerweile jährlich in Deutschland allein 7 Milliarden Euro wirtschaftlicher Schaden entsteht durch Plagiate. 7 Milliarden Euro allein durch Plagiate. Meine Frage an Sie heute Abend ist: Welchen Stuhl, glauben Sie, ist echt von dem Designer und welcher von beiden ist ein Plagiat? Was denken Sie? Das ist jetzt keine rhetorische Frage. Sie dürfen einfach mal einen Tipp abgeben. Links ist echt, also von dort aus gesehen. Links ist echt, rechtes Plagiat. Glaubt es noch jemand? Okay. Wer glaubt, dass rechts echt ist und links das Plagiat? Okay, Hälfte, Hälfte. Wir haben jetzt 50-50, was machen wir jetzt? Welches ist echt, welcher Stuhl ist Plagiat? Ich glaube, die meisten würden auf links als echt tippen, weil das rechte Bild nicht so schön aufgenommen ist. Manche denken vielleicht, aha, das ist so eine hässliche kleine Schnur, so eine Telefonschnur, da steht bestimmt jemand, der so schlampig ist, der kauft sich keinen echten Designerstuhl. Es gibt hier bestimmte Gründe, warum wir den einen oder den anderen favorisieren. Ich sage Ihnen, welcher echt ist. Der linke. Aber woran können wir das erkennen? Woran können wir echt von Plagiat, von Täuschung unterscheiden? Das ist eine wichtige Frage in unserem Leben heute, die nicht nur die Wirtschaft sich stellt, weil sie Jahr für Jahr Milliarden von Euro verliert, sondern das ist etwas, was wir uns tagtäglich stellen müssen, weil nämlich wir anfällig sind, und das habe ich gestern gezeigt, für was? Wer war gestern da? Wer hat aufgepasst? Als wir darüber gesprochen haben, was die psychologische Dynamik ist an dem Weltethos, auf welche psychologischen Mechanismen er aufbaut, weiß es noch jemand? Auf die Psychologie der Masse. Und die Psychologie der Masse, das erste, wichtigste Prinzip der Psychologie der Masse, sagt uns Gustave Le Bon, der dieses berühmte und meines Erachtens Standard- und Meisterwerk an Buch geschrieben hat, der keinerlei christlichen Hintergrund hat. Gustave Le Bon war ein bekennender Atheist. Aber er hat Dinge geschrieben, die meines Erachtens kaum in der Literatur Christen erfasst haben, was er verstanden hat in diesem Buch. Er war auch ein berühmter Analytiker des Dritten Reiches, der psychologischen Momente, warum Millionen von Menschen plötzlich ihren Arm gehoben haben und Heil gerufen haben. Obwohl heute danach alle sagen, wie konnte das nur passieren? Er zeigt in dem Buch auf, warum das passieren konnte. Er sagt, das erste und wichtigste Prinzip einer Masse ist was, liebe Freunde? Die Masse hat kein Interesse an Wahrheit. Die Masse hat kein Interesse an Wahrheit, sondern die Masse fragt sich in erster Linie, fühlt sich das gut an und machen es die anderen auch. Nun tauchen wir ein in unser Thema heute Abend. Ich habe Ihnen gestern gezeigt, dass in Brasilien, in Porto Alegre im Jahr 2006 die 9. Vollversammlung des Weltkirchenrats getagt hat. Der Weltkirchenrat ist das, was viele kennen als ÖRK, Ökumenischer Rat der Kirchen. Und dort war das Motto, Gott in deiner Gnade transformiere die Welt. Allein hier müssen wir stutzig werden, wenn wir die Bibel studieren im Hinblick auf Veränderung, was die Bibel unter Veränderung meint, dann verstehen wir, dass hier eventuell was anderes gemeint sein könnte. Ich sage eventuell, weil ich zunächst mal nicht mit der Tür ins Haus fallen will. Verwandle, Zitat, verwandle uns, so war das Gebet dieser Veranstaltung nach dem Motto, verwandle uns, so dass wir in Selbsthingabe deine Partner in der Transformation sein können. Wie lang? Wie weit? Bis zur vollen sichtbaren Einheit. Das heißt, das ist das Ziel. Nach außen sichtbare Einheit unter allen Kirchen und Religionen. Das hört sich doch eigentlich sehr vielversprechend an. Wenn alle Religionen Frieden haben untereinander, dann haben wir doch endlich auf dieser Erde Weltfrieden. Das ist das Argument zum Weltethos. Hier zeige ich Ihnen die Ähnlichkeit zu dem Weltkirchenrat, wo 352 Kirchen versammelt sind, zeige ich Ihnen jetzt die Ähnlichkeit zu anderen Organisationen, die nicht christliche Kirchen sind, aber sich zusammenbinden, nicht in ÖRK oder wie sie heißen, sondern zum Beispiel in solchen Vereinigungen wie World Peace Prayer Society. Es ist eine NGO, also eine gemeinnützige Organisation, so wie die UN, nur auf religiöser Ebene. Und dort zum Beispiel, schauen Sie mal, auf einer Internetseite sieht man, wie ähnlich, wie identisch diese Aussagen sind. Möge Frieden auf Erden sein. Diese Worte, ich zitiere aus der Presse, diese Worte sind sowohl Friedensbotschaft als auch Friedensgebet und der was? Kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich Angehörige aller Nationen, Traditionen und Religionen einigen können. Hört sich gut an. Nur die Frage muss für uns lauten, was ist dieser kleinste gemeinsame Nenner? Was ist dieser kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle Religionen verständigen können? Was ist der Weltethos? Das ist die Frage, die wir hier studieren. Schauen wir mal eine Organisation an, die Sie sich gut merken sollten. Abgekürzt URI. United Religions Initiative. Ich bin auf Ihre Internetseite gegangen. Sie haben hier die Quelle. Und dort heißt es zunächst mal, die United Religions Initiative, auf Deutsch gemeinsame Initiative der Religionen, ist eine internationale interreligiöse Brückenorganisation nach dem Modell der Vereinten Nationen. Das heißt, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinten Nationen versucht haben, den Frieden zu stabilisieren in der Welt, so wird es gesagt, so hat sich vor einigen Jahren eine Organisation gegründet, nämlich die URI, kürze ich mal ab. Und sie hat das Ziel, alle Religionen zu einigen, und zwar auf nichtchristlicher Ebene. Das heißt, das, was der ÖRK ist, der Weltkirchenrat, ist auf der nichtchristlichen Ebene die United Religions Initiative. Das heißt aber nicht, dass Christen dort nicht mitmachen dürfen. Das heißt nur, dass es nicht Voraussetzung ist, ein christliches Bekenntnis zu haben wie beim ÖRK. Dort ist es eine gewisse Voraussetzung, bis heute noch. Nur so viel, damit man etwa weiß. Hier steht jetzt aus der Präambel der Charta dieser Organisation, wir glauben, dass unsere Religionen und Traditionen uns nicht voneinander trennen. Dann heißt es in derselben Dokument, auch aus der Präambel dieser Charta, im Bewusstsein unserer gegenwärtigen Abhängigkeit, welchem Bewusstsein? Dem transformierten Bewusstsein. Das heißt, wenn ich dort ankomme, bin ich transformiert. Wo ankomme? Hier steht's. Wenn ich weiß, ich bin abhängig von allen Religionen in meinem Verständnis und meiner Existenzfähigkeit. Das heißt, nur wenn Sie verstehen, dass Sie abhängig sind von allen Religionen dieser Welt, dass jede Religion abhängig ist von der anderen, dann haben Sie den Punkt erreicht, wo Sie transformiert sind. Dann sind Sie angekommen, dann sind Sie lebensfähig für die Zukunft. Sage ich ein bisschen provokativ. Und mit fester Verankerung in unserer je eigenen Tradition schließen wir uns nun zusammen zum Wohle der Weltgemeinschaft. Sagen Sie mir, wie hört sich das an? Ich brauche nicht antworten, ich sage es Ihnen. Es hört sich an wie ein Glaubensbekenntnis, ja oder nein? Sprachlich sind hier alle Voraussetzungen da. Wir glauben. Hier geht es nicht um was anderes, die sagen, wir glauben. Dann sprechen sie von einer Bewusstseinsveränderung. Dann sprechen sie von einer Abhängigkeit und vor allem zu was? Hier steht eine Gemeinschaft. Das heißt, hier bildet sich, was die meisten ablehnen, die Vertreter des Weltethos sind, die sagen, nein, hier wird keine neue Religion gebildet. Nein, 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 das haben Sie nicht falsch, da haben Sie falsch verstanden. Der Weltethos ist keine neue Religion. Es ist nur ein gemeinsamer Kodex. Das ist nicht wahr. Die Sprache macht eindeutig, dass die Organisationen, die den Weltethos forcieren und auch nach vorne bringen, dass sie sagen, sie sind eine Weltgemeinschaft. Hier geschieht mehr als einfach nur rationale Entscheidungen. Und jetzt lese ich aus dem zweiten Artikel dieser Charta, können Sie sich runterladen auf der uri-deutschland.de. Da heißt es, wir respektieren das heilige Wissen einer jeden Religion, spirituellen Ausdrucksform und indigenen, das heißt urförmigen, eigenförmigen Tradition. Hört sich interessant an. Und dann heißt es, die Mitglieder der Uri werden nicht gezwungen, an rituellen Handlungen teilzunehmen, wenn sie das nicht wollen. Noch dürfen sie das Ziel von Missionierung werden. In der Charta dieser Organisation, die auf der religiösen Ebene das gleiche ist wie die Vereinten Nationen auf politischer Ebene, sagt, alle, die Teil sind dieser neuen Bewegung, die man auch Weltethos nennen könnte, dürfen nicht mehr missioniert werden. Das heißt, das wird ja schon abfällig benutzt, dieses Wort. Aber ich möchte Sie daran erinnern, es war Jesus selbst, der gesagt hat, ich zitiere, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wo er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt. Macht zu Jüngern alle Nationen, und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich werde bei euch sein bis an das Ende aller Tage. Das hat Jesus selbst gesagt. Er hat gesagt, wir sollen hingehen und den Menschen die gute Nachricht erzählen davon, dass es eine Lösung gibt für Schuld, Sünde und andere Probleme. Für Konflikte. Ich habe gestern Ihnen gezeigt, dass der Gegensatz zu dem Weltfrieden, der Friede der Welt, Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich. Nicht wie die Welt ihn gibt. Haben wir das vergessen heute im Jahr 2011? Dann heißt es, und das ist interessant, ich gehe nochmal zurück, hier befinden wir uns bei dieser Aussage, finden wir uns bei der sozusagen religiösen UNO, das heißt eine nichtchristliche Organisation, und jetzt hören Sie die Aussage, man darf diese Mitglieder nicht mehr missionieren und sagen, hier gibt es ein Problem. Die Bibel weicht hier ab von denen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Allein diese Aussage stempelt sie heute dazu ab, dass sie Fundamentalist sind. Aber jetzt hören Sie, jetzt zeige ich Ihnen aus die gleiche Aussage aus dem Proselytendekret des Weltkirchenrates 1961 in Neu-Delhi verabschiedet. Schauen Sie, was da steht. Es ist, Zitat, mit der Mitgliedschaft unvereinbar, dass eine Mitgliedskirche einer anderen das Kirchesein abspricht, so dass ihren Gliedern nur noch dadurch zu helfen wäre, dass man sie aus ihr heraus rettet. Und jetzt wissen Sie, warum alle Kirchen, heute alle Kirchen, die Mitglieder wurden im ÖAK, ihre Zähne verloren haben. Warum? Weil die Mitgliedschaft in dieser Organisation verbietet, es ist unvereinbar mit der Mitgliedschaft, einer anderen Kirche zu sagen oder einer anderen Religion zu sagen, du musst rauskommen und wem nachfolgen? Christus, denn in Offenbarung 14 steht in Vers 4, von der letzten, das ist unser letztes Thema, das wir haben werden in dieser Serie, da heißt es von diesen Menschen, die eines Tages Christus leibhaftig sehen werden und mit ihm ein ewiges Reich erleben werden, da heißt es, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Das ist ein ernstes Thema, liebe Freunde. Jesus sagte in Matthäus 28, 19, darum geht hin, mache zu Jüngern wen? Ein Teil der Völker. Manche der Völker, die meisten der Völker. Jesus sagte, alle Völker, Jeder muss es hören. Nein, jeder darf es hören. Denn es ist nicht ein Muss im Evangelium, sondern ein Darf. Es ist ein Vorrecht, liebe Freunde, befreit zu werden durch das Wort Gottes. Denn Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr was erkennen. Die Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen. So erkennen wir den Unterschied zwischen dem einen Stuhl und dem anderen durch die Wahrheit. Nur was ist Wahrheit? Wir werden darauf noch heute Abend kommen. Offenbarung 14,6. Hier sehen wir dieses ewige Evangelium. Ich möchte daran erinnern, für alle, die das noch nie gelesen haben, aber auch die, die es schon gelesen haben, diesen Text. Diese Botschaften, die wir hören und sehr ernste Warnungsbotschaften sind in der Offenbarung, nennt die Inspiration wie? Evangelium. Und wer von Ihnen mal ein griechisches Wörterbuch in die Hand genommen hat, weiß, was dieses Wort heißt. Wird nicht übersetzt mit fundamentalistische Nachricht, wird nicht übersetzt mit fanatischem Agieren von Menschen, es wird übersetzt im Wörterbuch Evangelion, die gute Nachricht. Evangelium ist eine gute Nachricht für alle Menschen. Allen Nationen. Was ist diese neue Weltreligion? Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an.
The unity that God gives to His church is the leaven of brotherhood, even on the social sphere, in relations between nations and for the entire human family. Thus the Holy Father closed the week of prayer for Christian unity during the Vesper prayers on the Feast of the Conversion of St. Paul. During the ceremony attended by many representatives of other churches and ecclesial communities at the Roman Basilica of St. Paul outside the walls, Benedict XVI explained that God promises His people a new unity, which must be a sign and instrument of reconciliation and peace for all nations, even on the historical level. Keeping the vision of full unity before us, the path of ecumenical dialogue, according to the Pope, should enhance what has been gained in recent years and lead to finding new ways to continue the relationship between the churches and ecclesial communities in the current context. Unity requires conversion, Benedict XVI further explained, which is a gift of the risen Christ. And it is the resurrection of Christ, announced by St. Paul, that extends the boundaries of unity, not only the unity of the tribes of Israel, but also of Jews and Gentiles, of all humanity separated by sin, but even more so, the unity of all believers in Christ.
Ich fasse es für Sie, wenn Sie mir erlauben, mit einem Satz zusammen oder zwei Sätzen. Was hier gesagt wurde ist, der Papst forderte hier in dieser Feierlichkeit eine Einheitsreligion für was? Wer hat zugehört? Für den Weltfrieden. Das heißt, das Gleiche, was Professor Kühn sagt, der seine Lehrerlaubnis verloren hat in den 70er Jahren wegen der Kritik am Papst, der gleiche Hans Kühn, der ausgezeichnet wurde von den deutschen Freimaurerloge für sein Projekt Weltethos, der gleiche Professor Küng ist der gleichen Meinung wie sein Kollege, nämlich beide sind Konziltheologen, die letzten lebenden Konziltheologen vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Und beide sind einer Meinung. Sie sagen, damit Weltfrieden geschehen kann, bedarf es einer einheitlichen Religion. 2006 wurde hier gesagt, und ich zitiere aus diesem Video, Gottes Einheit umfasst die Bruderschaft aller Nationen. Und ich bitte Sie jetzt, wenn Sie keinen Zettel haben und sich das aufzeichnen, notieren, diesen Begriff, Bruderschaft der Nation, aller Nationen, dann merken Sie sich diesen Begriff bitte. Wir kommen noch mal drauf, was ist die Bruderschaft aller Nationen? Im Jahr 1986 lasen wir in dem vatikanischen Zeitschrift Le Osservatore Romano über die Spiritual Vision of Man, sagte Johannes Paul II. Folgendes. Indiens Auftrag ist aufgrund seiner Erkenntnis über das spirituelle Wesen des Menschen von entscheidender Bedeutung. Und die Welt tut gut daran, diese uralte Weisheit bereitwillig anzunehmen und in ihre Bereicherung des menschlichen Lebens zu finden. Nun, das Erste, was ich mich frage, ist, wie viele Menschen, die heute, sagen wir mal, an der Oberfläche religiös sind, wissen, von welcher spirituellen Weisheit er spricht? Wie viele Menschen studieren die Religion Indiens? So gut wie niemand. Aber es hört sich gut an, denn es geht ja darum, dass es Gemeinsamkeit betont. Ich sage das, weil es schon 1986, vor nahezu fast 30 Jahren, nicht ganz, ganz deutlich zu hören war, was heute unter dem Weltethos offen gesagt wird und gefordert wird, dass alle Nationen, alle Menschen mitmachen müssen. So habe ich gestern das gezeigt. Und jetzt schauen Sie mal, schon sein Vorgänger, Johannes Paul VI., was er sagte zu Sri Chinmoy, es ist ein Guru, ein sehr hoher Guru, der bei der UN viele Tätigkeiten übernahm, als er 1972 hier, kurz vor der Ablösung zu Johannes Paul II., ihm sagte, das hinduistische und das christliche Leben sollten ihren gemeinsamen Weg gehen. Nun, ich frage mich, bevor ich weiterlese, nehmen Sie diesen Satz und legen Sie ihn in den Mund von Jesus. Kriegen Sie da ein Problem?
Thank you.